Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, liebe Annika.
Wie geht's dir?
Ich bin freudig gespannt auf diesen unbekannten Brief.
Oha! Wir haben heute Brief 11a im Gepäck.
Jawohl.
Das A deutet darauf hin, dass wir den vorher noch nicht kannten.
Korrekt.
Und dass wir mal wieder selber übersetzen müssten.
Wir dürfen.
Ja.
Wir dürfen zeigen, dass wir es vielleicht besser können als Krieg.
Ah, nee. Moment mal. Wir dürfen darauf hinweisen, dass wir beide keine gelernten und ausgebildeten Übersetzer sind. Ja, steigen wir doch gleich mal ein.
Der Brief 11a wurde geschrieben am 12. Februar 1937, einem Freitag, aus der Northmore Road 20, Oxford. Der Adressat ist ein Michael Tolkien, auch Mick genannt. Es ist ein neuer Brief. Und zum Wetter, Oxford zeigt sich von seiner typisch winterlichen Seite. Die Höchsttemperaturen erreichen sonnige 7,2 Grad Celsius, während die Tiefstemperatur des Tages bei minus 0,6 Grad lagen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 3,3 Grad war also der Tag in Summe etwas kühler. In der Nacht senken die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt mit bis zu minus 5,6 Grad. Über den Tag verteilt war es sehr feucht. Die gemessene Niederschlagsmenge betrug 5,8 Millimeter, wodurch der Tag deutlich nass erschien. Trotz der regnerischen Bedingungen zeigte sich die Sonne für etwa 2,5 Stunden, bevor der Himmel erneut von Wolken bedeckt wurde. Und dann bitte ich dich doch um eine kurze Einordnung.
Ja, der Brief ist ja datiert auf den 12. Februar, wie du schon vorgestellt hast. Das sind 7 Tage nach dem letzten Brief. Tolkien ist also immer noch 45 Jahre alt. Und es ist eine oder scheint eine Antwort auf einen Brief von Michael zu sein, weil er gleich zu Beginn sich bedankt für einen Brief, den er erhalten hat. Und man könnte grob sagen, es geht um schulische Angelegenheiten.
Und kommen wir dann jetzt zur Zusammenfassung. Tolkien geht als erstes auf den Wunsch von Michael, den Fachbereich zu wechseln. Er will sich mit Welsh und Bostock unterhalten, bevor er sich endgültig entscheidet. Tolkien sagt Michael zudem, dass er den Wechsel nochmal gut überlegen soll. Ansonsten geht er nochmal irgendwie auf 1410 nach Christus ein. Da bin ich gleich mal sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und zum Schluss macht er noch einen Vorschlag, wie er seine Squash-Rückhand verbessern kann. Also ein sehr gemixter Brief dieses Mal. Und damit würde ich sagen, lass uns gleich in den Brief los einsteigen und loslegen. Und da überlasse ich, weil es ein neuer Brief ist, wie immer dir die Ehre.
Mhm. Geht ja damit los, der Brief, dass sich Tolkien für einen Brief von Michael bzw. Mick, wie er ihn anspricht, im Brief bedankt.
Mhm.
Oder halt eben schreibt, dass es sehr schön ist, einen Brief von ihm zu bekommen. Steigt dann auch schon gleich ein, also macht gar nicht viel Smalltalk oder irgendwie so, ne, wie geht's dir, mir und Mami geht's so und so, sondern geht gleich los mit den Änderungen der schulischen Schwerpunkte. Scheinbar ist da irgendwie Michael an einem Scheidepunkt oder sowas, habe ich mir gedacht. Er möchte.
Ganz kurz, wie alt ist er jetzt? 16, glaube ich, oder?
Er ist 1920 geboren im Oktober. Wir haben jetzt
37,
genau, dann ist er 16.
16,5.
Oh, 16,5. Ja, das ist bestimmt wichtig in dem Alter.
Oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
Meinst du?
Nein.
Ist das so 11,5 ist ganz wichtig, aber 16.
Nee, ich glaube so 5,5. Also wenn man noch ganz kleines so einschätzt, dann sind so die halben und drei Viertel. Und ich bin ganz fast, damals als man noch das Bedürfnis hatte, älter zu werden, was im Alter rapide nachlässt.
Ja, irgendwie wandelt sich das so ein bisschen.
Gut, also er steht, Mike steht auf jeden Fall am Scheideweg mit 16,5.
Genau. Es scheint auch um die Frage zu gehen, ob er Griechisch aufgibt. Scheinbar findet er das nicht so toll. Tolkien versucht ihn da ja so ein bisschen zu überzeugen. Ja, lass mich erstmal noch mit Welch und Bostock sprechen. Kommen wir gleich noch drauf, wer das sein könnte. Bevor er sich, also Tolkien, sich endgültig entscheidet. Also scheinbar muss Tolkien als Vater dem Ganzen zustimmen oder das entscheiden oder es irgendwie anstoßen. Scheinbar kann Michael das nicht selber einfach bei sich
entscheiden. Ja, er ist ja noch nicht volljährig. Also, ne, es ist halt, ich glaube, wenn, Schulen in Deutschland haben ja häufig sowas wie Wahlpflichtfächer. Mhm. Die kann der Schüler auch, glaube ich, nicht ohne Rücksprache der Mutter einfach mal so wechseln. Also sich aussuchen, ja, vielleicht noch.
Ja.
Aber ich glaube, so ein Wechsel ist nicht ohne die Erlaubnis.
Krass. Also ich glaube, bei uns in der Schule, ich meine, gut, es war eine deutsche Schule, aber im Ausland, aber ich glaube, dass wir das selber, naja, wie dem auch sei. Also vielleicht ist es jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall scheint es irgendwie wichtig zu sein, dass Tolkien das entscheidet. Ich habe so den Eindruck, dass er irgendwie nicht sehr glücklich darüber ist. Also er möchte Michael irgendwie davon überzeugen, doch noch dabei zu bleiben.
Ja, vor allem finde ich, gibt's hier so ein Zitat, den ich mal, unsere deutsche Übersetzung, damit du weißt, was du gleich im Englischen mal haben musst. Und zwar schreibt Tolkien nach unserer Übersetzung: Du hast noch nicht lange Griechisch studiert. Es braucht mindestens 15 Jahre, um ein guter Griechischgelehrter zu werden.
Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Im Englischen klingt das Ganze so. Zitat: You have not been doing Greek very long. It takes at least 15 years to make a good Greek scholar. Zitat Ende.
Da weiß man also, klar, wenn er 16,5 ist, dann kann er noch keine 15 Jahre Griechischunterricht gehabt. Aber das ist natürlich auch so eine Frage. Mm. Das ist, also, wenn ich ja auch 15 Jahre investieren muss in etwas, um darin gut zu sein, und ich nicht sicher bin, ob das Richtige für mich ist.
Ja.
Stellt sich halt so für mich auch immer so die Frage, ist es das dann wert? Und ich meine, dieser Brief strotzt im Prinzip davor, dass Tolkien sein Wille und seine Ansichten auf seinen Sohn überträgt.
Möchte ich dir gleich widersprechen, aber da kommen wir dann im Verlauf des Briefes noch dazu.
Also ich hatte so diesen Eindruck, und du lernst das Klavier, ob du willst oder nicht.
Finde ich gar nicht. Ich habe den ganz anders gelesen, den Brief. Das ist ja lustig.
Es ist, weil ich muss entscheiden. Mhm. Ne, du kannst noch gar nicht wissen, was gut ist oder nicht, weil du musst erst 15 Jahre. Mhm. Ne, und du wirst das irgendwie bereuen. Das ist so. Ich meine, bei Tolkien passt es nicht, aber das ist so ganz häufig in Literatur oder so Gesellschaften, wo die Eltern versuchen, ihre eigenen nicht erreichten Ziele auf ihre Kinder zu übertragen und sie dann gegen den Willen der Kinder oder gegen die Interessen der Kinder, ja vielleicht passender, zu irgendetwas zu zwingen. Und diese Assoziation hatte ich sofort, als ich diesen Brief gelesen hatte, so nach dem Motto: Du weißt, Junge, du weißt doch gar nicht, was gut ist für dich. Mach erst mal 15 Jahre, dann können wir noch mal drüber reden.
Er sagt aber dann gleich im nächsten Satz, dass er es selber ja auch aufgegeben hat. Zwar erst, nachdem er seinen Abschluss hatte, aber er gibt ja auch zu, dass er selber ja Griechisch auch aufgegeben hat.
Ja, und darum meine ich ja.
Ja.
Ist also, ich habe es nicht ganz geschafft. Also ich habe es zwar aufgegeben, also ich habe es geschafft, ja, ich habe nur meinen Abschluss dazu und habe es dann auch aufgegeben. Aber du musst das jetzt bitte weitermachen, 15 Jahre. Und allein, zwischen diesem Brief und heute liegen knapp 90 Jahre. Also es sind 88 Jahre, wenn man ganz genau sein möchte, von 1937 bis 2025. Natürlich sprach man doch anders und man hatte auch ein komplett anderes Rollenbild.
Mhm.
Nicht nur Mann-Frau, sondern auch Familienrollenbild. Aber das war so... ich muss erst noch mit deinen beiden Profs reden oder Angehörige der Schule, bevor ich endgültig entscheide.
Mhm.
Und da ist so wenig Wille. Also vor allem ist man ja, glaube ich, mit 16, also auch damals glaube ich nicht. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, den Mike, aber Michael, aber er machte jetzt für mich von dem, was man mitbekommen hat, nicht so ein: Ach, heute werde ich Gärtner, morgen werde ich Ballerina, übermorgen werde ich Schwimmmeister.
Mhm.
Er machte für mich jetzt auch nicht so den Eindruck vom Hans im Glück, so, oder Hans im Guck in den Himmel oder keine Ahnung.
Wie Hans Guck in die Luft.
Danke, Hans Guck in die Luft.
Ja.
Und wenn er sagt, er möchte das nicht,
mhm,
sein Vater aber entscheiden wird,
ja,
und ihm mitgibt, ja komm Junge, du hast doch gar keine Ahnung.
Okay, vielleicht müssen wir ja mal im Brief weitermachen, weil ich ja eh was zum Zitieren oder Vorlesen markiert hatte, was für den weiteren Verlauf der Argumentation total wichtig ist. Ne, ob Tolkien ihm das jetzt aufbürden möchte oder nicht.
Okay.
Und zwar ist das der Satz, der sich direkt dran anschließt, dass Tolkien selber ja Griechisch auch aufgeben hat. Im Original steht da, Zitat, "But I am willing, my dear man, that your real tastes should rule in the end. If you really and honestly wish to turn yourself into a historian, medieval and modern, then of course you can begin to steer that way. I am not sure that it is sound at your age. You will permanently regret it later on, if you do not pursue your Greek until it becomes a real possession." Zitat Ende.
So, und ich finde, ich übersetze es jetzt gleich,
mhm,
das unterstreicht in keiner Art und Weise deinen Standpunkt, sondern eher meinen Standpunkt.
Okay.
Wir würden es übersetzen mit, aber mein lieber Mann, wünsche ich mir, dass letztlich deine wahren Neigungen den Ausschlag geben. Wenn du wirklich und aufrichtig den Wunsch hast, Historiker, mittelalterlich und modern zu werden, dann kannst du natürlich in diese Richtung gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in deinem Alter vernünftig ist. Du wirst es später unwiderruflich bereuen, wenn du dein Griechisch nicht weiterverfolgst, bis es dir wirklich zu eigen ist. Ja, ich gebe dir recht, er sagt zwar,
mhm,
du darfst das entscheiden,
yeah,
aber es wäre doch schade, wenn deinem Geschäft etwas passiert, wenn du nicht da bist, oder?
Aber gleich im nächsten Satz sagt er dann, aber du machst es, ne, wie es dir beliebt. Also er überlässt die Entscheidung ja schon Michael.
Naja, Moment. Ich. Frau Röttinger, Sie haben hier ein wunderbares Geschäft. Es wäre doch echt schade. Also Sie verbringen hier so viel Zeit und es geht Ihnen so gut. Und Sie machen das doch alles nur nach Ihrem besten Wissen und Gewissen. Und ach, diese Kunden sind doch so freundlich und so zuvorkommend. Aber es wäre doch echt schade, wenn dem etwas passieren würde, oder? Also wir würden da eine Dienstleistung anbieten, wo Sie uns gegen ein bisschen Geld dafür sorgen, oder wir sorgen, dass ihrem Laden nichts passiert, dass er nicht nachts in Brand aufgeht und dass sonst keine räuberischen Erpresser kommen und irgendwie Geld von ihnen haben wollen.
Das liest du aus Tolkiens Brief raus, dass er da so...
Ich finde das extrem manipulativ, ja.
Echt? Okay.
Also durch die Vehemenz, du wirst es bereuen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du alt genug dafür bist.
Mhm.
Das ist kein offener Diskurs. Und ja, wir sind hier 88 Jahre vor unserer jetzigen Zeit.
Und es ist ein Brief und keine Diskussion.
Ja.
Michael hat in dem Moment ja auch keine Möglichkeit zu widersprechen. Er muss das ja erstmal so lesen, kann dann halt wieder zurückschreiben, aber er kann da jetzt erstmal nicht reingrätschen.
Ja, also ich unterstelle Tolkien nicht, dass er manipulativ gegenüber seinen Kindern war. Ich sage nur, es kommt für mich so Bezug oder der Vergleich mit der Mafia ist natürlich extrem überspitzt. Könnte an der Serie liegen, die ich gerade geguckt habe. Aber das ist halt so einfach etwas, das ist so ein, natürlich darfst du, aber du wirst es so tiefst bereuen. Das ist so noch nicht mal ein, und ich bin mir sicher oder ich glaube, sondern das ist ja ein Faktum,
ja,
der hier.
Also ich finde, Entschuldigung, warst du schon fertig?
Ja, ja.
Ja, ich finde halt, Ich lese da halt eher so einen väterlichen Rat heraus. So, am Ende musst du es entscheiden, das ist deine Verantwortung. Wenn du Historiker werden möchtest, und klar, da ist Griechisch natürlich schon von Vorteil, aber ganz ehrlich, Latein wäre halt wesentlich
wichtiger. Wie gut ist dein Griechisch
als Historikerin? Ich habe nie Griechisch lernen dürfen.
Oh.
Es wurde nicht in der Schule angeboten. Wir hatten auch kein Latein als Pflichtfach in der Schule. Ich habe dann, nachdem ich mich für die Abi-Prüfung angemeldet hatte, erfahren, dass es einen Lateinkurs gegeben hätte, so ein, ja, wie nennt man das, wie so ein Workshop. Aber da die Lehrkraft da wohl selber irgendwie nicht so dahinterher war, wurde dafür nie Werbung gemacht. Also ich wusste das einfach nicht. Sonst hätte ich das nämlich belegt und musste dann das Latinum im Studium nachholen, wo man sich natürlich viel schwerer tut als Schüler in der Schule. Aber ja, also ich hätte es gern gelernt, aber gab es nicht.
Du hättest aber auch mindestens 15 Jahre am Ball bleiben müssen.
Ja, wenn ich das jetzt so lese, denke ich mir, war vielleicht gar nicht so schlecht. Es hat mir jetzt allerdings auch nie gefehlt. Was mir tatsächlich fehlt, ist, dass ich nie Altenglisch wirklich gelernt habe. Das hätte mir wesentlich mehr gebracht mit meinen Tolkien-Studien.
Aber gut, kommen wir zu Mike und Tolkien.
Genau. Also, ich weiß nicht, ich finde halt, für mich liest sich das halt so, dass er ihm halt versucht, bei der Entscheidung zu helfen, die aber letztendlich selber treffen wird müssen. Dass er ihm sagt, hör zu, ich habe es auch aufgegeben, ich weiß, ne, vielleicht wie schwierig das ist oder so, was er ihm damit sagen möchte. Aber ich habe es halt gemacht, nachdem ich halt den Abschluss hatte, weil dann hatte ich es einfach in der Tasche. Er sagt ihm, na, wenn du den Wunsch hast, Historiker zu werden, dann kannst du natürlich in diese Richtung gehen. Bin mir nicht sicher, ob das in deinem Alter vernünftig ist. Das ist ja auch so ein Rat. Vielleicht wirst du später bereuen, wenn du es jetzt nicht weiterverfolgst, bis es dir wirklich zu eigen ist, weil dann wird es dir fehlen. Aber das ist, also für mich kommt das so wie ein liebevoller oder lieb gemeinter Rat an. Damit er selber halt einfach mehr hat oder mehr Argumente hat, um sich halt wirklich gut entscheiden zu können, also für sich selber. Dass er halt auf der einen Seite, boah, ich habe da keine Lust drauf, das kostet mich gerade so viel Energie und Zeit, ich bin da vielleicht auch nicht besonders gut drin. Und auf der anderen Seite halt mein Papa, der halt sagt, okay, man braucht halt auch wirklich 15 Jahre. Ich meine, das ist abschreckend. Wenn ich wollen würde, dass der da weiter das macht, dann würde ich dem doch nicht sagen, dass er mindestens noch 15 Jahre dranbleiben muss. Also das finde ich, ich finde es schon sehr fair, dass er ihm das halt alles sagt und dann aber sagt, okay, mach, was du meinst. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben. Du musst wissen und später dann halt damit leben.
Aber wie gesagt, ja, ich kann mich nicht in Tolkien versetzen, weil ich wieder diesen Hintergrund habe, wie er ihn hat, dass jetzt mit seinem Studium mit Kindern und Co. ist. Ich kann mich nicht in die Zeit versetzen. Ich kann dir nur sagen, als ich diesen Brief gelesen habe, hatte ich schon den Eindruck so, es wäre doch schade, wenn dir was passiert.
Wenn deinem Griechisch was passiert. Okay, ja krass. Gut, aber ich find's auch völlig gut oder okay, wenn wir uns da nicht einig werden. Du liest es so, ich lese es so.
Jetzt haben cool. Die Leute, die uns zuhören, zumindest schon mal zwei
genau.
Gesichtspunkte.
Oder und zwei können Ansichten. Uns ja vielleicht auch gerne schreiben, wie es sich für sie anhört oder... Liest.
Ja, da würde mich wirklich interessieren.
Mich auch. Vielleicht sollten wir so eine Umfrage machen.
Einfach, oder schreibt einfach nur kurz E-Mail an feedback@tolkien-briefe.de und dann freuen wir uns. Ne?
Oder auch gerne im Discord haben wir ja auch einen Feedback-Briefe-Channel. Ja. Da kann man natürlich auch jederzeit reinschreiben.
Und wie immer alle Infos in den Shownotes.
Genau. Vor diesem anscheinend widersprüchlichen Zitat wird noch etwas erwähnt, was ich wichtig finde. Und zwar erzählt in dem Zusammenhang, wo Tolkien halt eben erwähnt, dass er ja ne, mindestens 15 Jahre hat es dann auch aufgegeben, als er die Honor Mods gemacht hat. Das heißt, es als Hauptfach fallen gelassen. Mit Honor Mods nur ganz kurz sind die Honor Moderations gemeint. Das ist eine Reihe von Prüfungen an der University of Oxford am Ende des ersten Teils einiger Studiengänge. Also sowas wie kleinerer Bachelor oder sowas. Das meine ich aber gar nicht, das wollte ich jetzt nur einfach der Vollständigkeit halber. Er hat dabei, schreibt er, dennoch seine barbarischen Sprachen und eine Menge Geschichte studiert. Und da habe ich mir gedacht, meine barbarischen Sprachen, das muss man wahrscheinlich auch kurz erklären, was er damit meinen könnte, oder?
Deutsch.
Auch. Ja, und zwar
Englisch.
Hat ja Tolkien mit den Classics angefangen als Studiengang. Zu dem natürlich auch Griechisch gehörte und Latein und so weiter und hat dann ja auf Philologie umgeschult oder sich umentschieden im Studium und hat ja dann sein Studium anders ausgerichtet, war dann damit viel, viel, viel glücklicher. Und während er aber noch Classics studiert hat, hat er sich halt schon mit seinen Lieblingssprachen, mit denen er sich viel lieber beschäftigt hat, halt auseinandergesetzt. Und das waren halt eben alte germanische oder keltische Sprachen, zum Beispiel Altisländisch, Altenglisch, Walisisch und Gotisch. Die hatten es ihm besonders angetan. Und natürlich Finnisch. Darauf beruht ja dann auch das Quenya, wie wir dann später noch erfahren werden. Und die semitischen Sprachen des Nahen Ostens mochte er auch sehr gerne. Also semitische Sprachen sind zum Beispiel Arabisch, Hebräisch, neuaramäische Sprachen, und so weiter. Also da könnte jetzt Maria einen wahrscheinlich riesen Exkurs dazu geben.
Der Philologe.
Genau, der viel fundiert ist als alles, was ich jetzt zu dem Thema sagen kann. Ich gehe davon aus, dass Tolkien mit seinen barbarischen Sprachen eben das meint, dass er sich da halt auch so außerhalb seines Studiengangs damit beschäftigt. Gut, dann nach dem, was wir gerade schon vorgelesen haben, um mal im Brief weiterzukommen, sagt er ja, ne, du machst das, wie es dir beliebt. Nur ich würde dir empfehlen, noch einen Moment zu warten, also noch ein bisschen länger durchzuhalten und dann zu gucken, ne, vielleicht wenn du ein bisschen älter bist, so lese ich das raus. Also Tolkien möchte ja eigentlich nicht, dass das aufgibt. Das ist ja ganz deutlich.
Wirklich?
Ja, wirklich. Aber ich finde halt, dass er ihm trotzdem auch eine eigene Entscheidung überlässt. Aber halt klar macht, hör zu, bedenke auch, dass das und das. Also so lese ich das raus. Als Argument sozusagen schreibt er dann weiter, Zitat, "It is not only AHC, it means a change of ultimate object in scholarship and school at Oxford." Zitat Ende.
Und im Deutsch würde man das dann in etwa so übersetzen, es geht nicht nur ums HC, es bedeutet einen Wechsel der letztendlichen Zielsetzung der Wissenschaft und an der Schule in Oxford.
Genau, mit Schule ist natürlich die Uni gemeint, also seine weiteren Studien im Studium.
Ja, wobei er ja aktuell, das weiß ich nämlich gar nicht, was stand da im Englischen?
Welches? School.
School. Weil es kann natürlich sein, dass er noch, ist er nicht noch an der Oratory School? Also in dem Sinne ist es tatsächlich eine Schule. Und da wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob er dafür jetzt auch den Schultyp wechseln müsste.
Mhm.
Also Uni ist ja klar, dass wenn ich jetzt auf einmal Informatik studiere und nicht mehr Geisteswissenschaften, dass das vielleicht an meiner Uni nicht angeboten wird.
Mhm. Also ich habe das jetzt hier in dem Fall so rausgelesen, dass es bedeutet ja auch eine Veränderung dann in der Wissenschaft, also Scholarship im Sinne von, womit er sich wissenschaftlich beschäftigen wird. Gerade wenn er Historiker werden möchte, wird er ja studieren müssen. Und School at Oxford hatte ich halt jetzt so interpretiert, in Oxford sind ja die Colleges auf bestimmte Sachen ja ausgerichtet. Das ist dann halt natürlich auch für seine Bewerbungen, wo er jetzt dann demnächst halt dann auch wird anfangen müssen. Das ist ja ein Riesenprozess irgendwie, diese Bewerbung in Oxford. Dass er dann ja schon das danach ausrichten wird müssen, was er dann machen möchte und was nicht.
Ja, aber er wird es auch an der Schule schon machen, weil sonst hätte Tolkien ja nicht mit Welsh und
Bostock
reden müssen, genau. Wenn sich ja an der Schule nichts ändert.
Ja, das stimmt. Und HC wollte ich noch oder HC auflösen. Das ist ja auch als
Fußnote.
Danke, als Fußnote im Brief vermerkt von Carpenter. Das bedeutet Higher Certificate. Das ist halt im Prinzip bei uns das Abitur, also sein Schulabschluss, wo er gerade drauf hinsteuert, um dann studieren zu können. Das heißt, er sagt halt, das hat nicht nur Auswirkungen auf deinen Schulabschluss, sondern es bedeutet halt auch einen Wechsel in der Zielsetzung für die Studien dann später in Oxford. Aber scheinbar ist das halt völlig klar, dass er in Oxford studieren wird und nicht in der Stadt mit C, die nicht genannt werden darf, wenn man aus Oxford kommt.
Condon.
Genau, ja. Also das fand ich irgendwie auch spannend. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie da halt schon immer drüber gesprochen oder ist es völlig klar. Oder Tolkien geht halt einfach davon aus, weil sie leben in Oxford als Familie und er hat in Oxford studiert. Natürlich gehen seine
Kinder. Er lehrt in Oxford.
Ja, das wäre für mich ja ein Argument, nicht in Oxford zu studieren.
Er kommt ja immer drauf, das Studienfach drauf an.
Also. Ja, klar. Aber trotzdem, also fand ich schon irgendwie nett.
Gut, damit war es aber nicht. Also der Brief hat im Prinzip drei Teile. Damit haben wir jetzt den ersten Block abgearbeitet.
Mhm.
Und dann kommt ein kurzer Einschub. Ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4 Sätze, die ein komplett eigenes Kapitel, glaube ich, bilden.
Mhm.
Wo ich dich auch bitten würde, schon mal das Englische vorzulesen, damit ich gleich aufs Deutsch, damit wir drüber reden können.
Gut, im Englischen steht da, "What are you reading post 410 AD? Is there Hodgkin at school? I can lend or recommend various books if you are interested." Zitat Ende.
Ja, und hier haben wir gleich ganz viele interessante Sachen.
Ja.
Was liest du nach 410 nach Christus? Gibt es Hodgkin in der Schule? Ich kann dir, falls du interessiert bist, verschiedene Bücher leihen oder empfehlen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei diesen drei Sätzen anfangen soll. Gib es einfach da rein nach durch. Was liest du nach 410 Jahren nach Christi Geburt? Also ich gehe davon aus, dass N-C-H-R
nach Christus Geburt.
Nach Christus Geburt.
Nach Christus oder nach Christi Geburt. So rum.
Okay.
Genau.
Fand ich so, bitte was? Und dann gibt es Hodgkin in der Schule. Dann war erst, ist das ein Gericht?
oder
eine
lecker.
Salbe? Weil er kann, falls du interessiert bist, ich kann dir Bücher dazu empfehlen.
Zu dem Gericht. Ja, wie du es am besten zubereitest.
Oder zum Sport. Also Hodgkin ist ein Name.
Ja.
Da kommen wir nachher nochmal drauf. Vielleicht Annika, einen Satz.
Hodgkin ist der Autor des Werkes A History of the Anglo-Saxons aus dem Jahr 1935.
Wunderbar, das ist ein perfekter Satz. Hat auch alle drei Grundformen, also
so Adjektiv, Verb
und Nomen. Also es geht hier darum, ob es von diesem Typen entsprechend ein Buch gibt.
Mhm. Nein, ob es gelehrt, also ob er gelehrt wird, also ob Hodgkins, so habe ich das interpretiert, ne? Nehmt ihr das Thema in der Schule durch? So. Oder halt, ist er halt Teil deines Curriculums im Sinne von Fachliteratur? Wenn nicht, ich habe hier ganz viel im Regal stehen, kann ich dir rüberschicken.
So, und was für ein Buch hat er jetzt nochmal geschrieben?
A History of the Anglo-Saxons. Also eine Geschichte der Angelsachsen. Und die Angelsachsen sind ja, wie wir wissen, Tolkiens absolutes Lieblingsthema.
Ja, aber die sind doch nicht 410 nach Christus.
Also, eine kurze Geschichte der Angelsachsen. Drei Podcasts später.
Die nachfolgenden Briefe verzögern sich auf unbestimmte Zeit.
Also, Britannien. Oh Gott, wie mache ich das einfach kurz und knackig?
Du, wir sind ein Podcast. Lass Zeit. Ich kann nur Wäsche waschen, aufhängen, bügeln.
Okay, ich lese einfach den Wikipedia-Artikel vor oder die History of the Anglo-Saxons von Hodgkin.
Haben wir die?
Nein, leider nicht.
Dann bestelle ich die jetzt.
Ist, ja, versuch's, ist schwer zu bekommen. Wir haben es aber in der Uni-Bibliothek gehabt und ich wusste, dass mir der Name was sagt, als ich diesen Brief gelesen habe und hatte ein sehr großes Ha, als ich nachgeschlagen habe, wer damit gemeint ist. Zu den erwähnten Personen
ich glaube, das hattest du auch so als Spoiler im letzten Brief.
Ja, das kann sein, weil als wir den letzten Brief aufgenommen hatten, da war ich ja zu Gast gewesen beim Roten Buch und da ging es ja auch um die Angelsachsen und deswegen passte das ja so gut irgendwie an dem Tag. Weil du wirst eine Geschichte der Angelsachsen in 100.000 Ausgaben finden, aber du möchtest halt die von Hodgkin haben, weil die ist halt schon ziemlich gut. Ich meine, seit 35 ist auch in der Forschung sehr viel passiert, es haben Ausgrabungen weiter stattgefunden und so weiter. Also es ist ein bisschen auch vielleicht überholt, da muss man halt immer aufpassen. Also, die Geschichte Britanniens, im Prinzip siedeln da die Pikten, ein keltischer Stamm, wenn man so möchte, oder eine Stammesgruppe. Dann kommen die Römer und nach den Römern kommen die Sachsen und die Angeln. Und dann werden die zu den Angelsachsen. Verstehst du? Was lachst du?
Weil immer wenn du Angeln sagst, bin ich bei dem Sportgerät Angeln. Also ich hätte hier Band 1 und 2 in gebundener Ausgabe.
Für wie viel?
Von 1939.
Euro?
Nein, Erscheinungstermin 1939.
Ja, und ich fragte für wie viel? Euronen.
Ist doch nur Geld.
Wir bestellen vielleicht
in den Einkaufswagen.
Nach der Folge. Lass uns das bitte nicht mittendrin machen. Jedenfalls, die ersten sächsischen Gruppen, die ins römische Britannien einfallen. Hörst du mir überhaupt zu? Hör auf zu bestellen.
Die ersten Gruppen, die ins römische Britannien einfallen.
Sächsischen Gruppen, das ist wichtig.
Aber ich habe fast die Hälfte des Satzes hatte ich richtig.
sind nachweislich in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts und so weiter und so fort. Und im späten, warte, jetzt komme ich selber ein bisschen durcheinander. Ja, weil du mich hier voll ablenkst.
Ich tue noch nichts.
Ja, ich habe den Faden verloren.
Hast du den Faden wiedergefunden?
Ich habe den Faden wiedergefunden. Jetzt weiß ich nur gerade durch die Unterbrechung nicht mehr, wo wir genau waren.
Fang einfach von vorne an.
Ich fange von vorne an. Die englische Geschichte damals. Warte mal, wie war das mit Sheldon, wo er anfängt? Es ist ein lauer Sommerabend. Also, keltische Stämme leben in Britannien auf dem Gebiet, was wir heute als Großbritannien, britische Inseln, tralala, kennen.
Okay.
Dann kommen die Römer. Das finden die keltischen Stämme uncool.
Nachdem sie den Limes überschritten haben.
Und so weiter und so fort. Jedenfalls die Römer.
Haben die nicht auch London gegründet?
Ja, Londinium. Sind sehr lange auf den britischen Inseln. Das Ganze ist römisch. Dann kommen nachweislich nämlich, darum geht's, in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, also 200 sonst was, kommen Angeln und Sachsen da an und finden es da auch sehr schön. Die finden nur die Römer nicht so cool. Und dann kämpfen die halt und es gibt halt so ein bisschen Bürgerkrieg, alles ein bisschen abgekürzt. 410 nach Christi Geburt fällt der Hadrianswall. Der Hadrianswall, muss ich das beschreiben oder ist das eher alles allgemein
Mach
klar?
Mach einfach ganz kurz, wir wissen nicht, wie weit unsere Zuhörenden sind.
Im Prinzip begrenzt der Hadrianswall, das war wirklich eine Mauer aus Stein, das, was wir heute als England und Schottland kennen. Und hinter dem Hadrianswall lebten halt die zurückgedrängten keltischen
Barbaren.
Gruppierungen, zum Beispiel die Pikten, Skoten und so weiter. Und auf der südlichen Seite des Hadrianswalls war halt alles römisch. So kann man es ganz, ganz, ganz vereinfacht darstellen. So ein bisschen wie eben der Limes in Deutschland. Ne, südlich des Limes römisch, nördlich des Limes germanisch, linksrheinisch, rechtsrheinisch auf der anderen Seite. Also führt jetzt viel zu weit. Auf jeden Fall fällt der Hadrianswall. Das heißt, die Römer werden verdrängt und sie werden verdrängt von den, sagen wir mal, Angelsachsen. Also Angeln und Sachsen. Und ab diesem Zeitpunkt verlassen sie die britischen Inseln, also die Römer. Sie geben Britannien auf. Und das ist halt ein ganz entscheidender Punkt, gerade für Tolkien, der sehr großer Fan der Angelsachsen war und es sehr bedauert hat, dass die dann wiederum 1066, paar Jahre später, dann wiederum von den Normannen besiegt und ein bisschen verdrängt werden, vor allem die Sprache und so weiter. Führt jetzt auch viel zu weit. Aber für Tolkien ist, glaube ich, das Jahr 410 nach Christus sehr wichtig, was so die angelsächsische Geschichte angeht. Und deswegen möchte er von seinem Sohn wissen, ob sie denn in der Schule irgendwas Sinnhaftes lesen, was so englische Geschichte angeht, nach 410, also nach dem Abzug der Römer, wenn nämlich endlich die Angelsachsen über dieses Land regieren, das überhaupt nicht ihr Land eigentlich ist. Aber das ist jetzt eine sehr politische Diskussion, da will ich nicht hin.
Und darüber hat Hodgkin halt eben geschrieben.
Unter anderem, weil der schreibt ja eine Geschichte der Angelsachsen. Und er ist nach 410 nach Christi Geburt.
Aber auch hier, Wieso sollen nur unsere Zuhörenden Aha-Erlebnisse haben?
Mhm.
Sind das auch Sachen, wo ich sage, okay, ich meine, auch wenn wir jetzt schon ein paar Jahre uns kennen und ich ja schon viele Geschichten von der historischen Geschichten von dir gehört habe, war mir das zum Beispiel neu. Das heißt, für mich, der zwar geschichtsinteressiert ist, aber jetzt die Daten nicht auf dem Schirm hat, ergibt auf einmal dieser Absatz in Gänze einen Sinn.
Oh, genau. Weil was er eigentlich wissen möchte ist, lernt ihr was über die Angelsachsen in der Schule? Das ist das, was er fragt.
Da steht er aber nicht.
Genau, weil für Michael ist es ja völlig klar, was sein Vater damit meinen wird. Weil er wird Hutchins kennen und er ist mit diesem Mann aufgewachsen.
Ja, und ja. Ich finde es halt so faszinierend. Und wir sind jetzt gerade mal bei Brief 11a.
Ja.
Also klar, als ich die Idee für diesen Podcast hatte, das war 2018, zusammen mit dem Tolkast, war eigentlich immer so, ich hätte gerne kommentierte Briefe-Ausgabe, also einen Podcast. Wir hören immer mal wieder, gerade auch durch die Einordnung oder durch die Blicke in Skull und Hammond, die Chronology, dass das sehr interessant ist und sehr aufschlussreich ist, dass da aber noch unglaublich viel mehr Information drin steckt. Man muss sich halt damit intensiv auseinandersetzen.
Ja.
Ich habe es mir gedacht, dass es natürlich so etwas gibt, dass man das Buch nicht nur einfach so runterlesen kann. Da kommen wir danach auch im Feedback zu. Und das ist nämlich einfach wieder ein Brief, wo die inhaltliche Auseinandersetzung nicht ausreicht, weil man auch Tolkiens Geschichte berücksichtigen muss und über den zweiten Tellerrand hinausschauen muss.
Mhm.
Ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich Tolkien uninteressiert sei.
Mhm.
Ich kenne auch seine Vorliebe zu Angelsachsen und zur englischen Geschichte und überhaupt. Und trotzdem hat dieser Absatz, wie gesagt, es waren ja 4 oder 5 Sätze, je nachdem, ob man den Doppelpunkt als eigenen Satz zählt oder nicht, hat einfach so überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe mich ja noch lustig gemacht.
Gar nicht bei dir. Okay, krass. Aha.
Also klar, Hutchkin ist mit einer Fußnote versehen und dann wird kurz aufgelöst, um was es da geht.
Ja, dass es kein Gericht ist.
Ja, aber ich wäre nie im Leben auf den Kampf der Angel und Sachsen gegen die Römer in Großbritannien und den Fall der,
der Hadrianswald.
Ich wollte gerade Limes sagen, aber Limes war es nicht. Der Hadrianwald.
Ja. Der englische Limes.
Und das finde ich halt einfach gerade grandios.
Ja, ja, ich finde es total cool, weil ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut. Weil, kennst du das, wenn dir jemand sagt, oh, ich lese gerade zum ersten Mal den Hobbit zum Beispiel. Und du denkst dir so, oh, ich würde das so gerne nochmal zum allerersten Mal in meinem Leben lesen, dieses Buch. Und dann kommt so ein, wie so ein Neid oder so auf diese Person. Also, dass man sie, also man gönnt es ihr natürlich, weil man ist ja froh um jeden, der irgendwie den Hobbit liest oder so. Aber dass man so neidisch ist auf dieses allererste, unbedarfte Lesen. Und mir geht das halt manchmal so, ich meine, mir geben jetzt diese paar Sätze natürlich schon was, aber das ist jetzt nicht wie das erste Mal nochmal den Hobbit lesen zu können. Aber ich kann das ja nicht abschalten. Also ich lese ja diese Sätze mit meiner Brille. Und diese
Weil
Brille,
du ohne Brille auch einfach nicht siehst.
Ja, ist okay. Und auf meiner normalen Sehstärkenbrille sitzt noch eine Historikerbrille, so vielleicht. Und ich kann das ja nicht ablegen. Also ich lese das und vielleicht muss ich manche Sachen noch mal kurz nachschauen oder so. Also ich habe ja nicht immer alles parat. Man studiert ja auch nicht die komplette Geschichte der Menschheit. Also da wärst du ja ein paar Leben mit beschäftigt. Aber das halt so, für mich war das halt relativ klar, was damit gemeint ist. Und dass es halt eben um angelsächsische Geschichte geht. Und ich denke mir halt manchmal, ich hätte das so gerne, so dieses, oh, das ist ja das, was du halt jetzt gerade hast. Und das, also wird sicher noch bei anderen Sachen kommen, wo ich halt wiederum überhaupt nicht im Thema drin bin oder so. Aber das finde ich halt so schön, dass ich das so miterleben darf, wie das bei dir passiert. Das finde ich voll schön. Ja, vielleicht auch noch bei ein paar Leuten da draußen. Übrigens, wusstest du schon, dass es gibt ja gefühlt Millionen King Arthur-Adaptionen, also von der König Artus-Sage, die ja auch irgendwie für England sehr wichtig ist.
Ja.
Und es gibt einen Film, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, von 2004, also nur ein Jahr, nachdem die Peter Jackson Herr der Ringe-Trilogie im Kino gelaufen ist. Der heißt auch einfach nur King Arthur. Der ist deshalb spannend. Ich habe den damals auch sehr gerne im Kino gesehen. Ich finde den wirklich auch gut, also optisch auch gut gemacht, tolle Musik und so weiter. Also kann man sich echt mal gut angucken. Der nimmt die König Arthur-Sage und versetzt die nach Rom, also ins römische Britannien. Und da geht's nämlich auch um die Pikten, um den Hadrianswall und so weiter. Arthur wird gespielt von Cliff Owen. Guinevere, also Arthurs Frau, die wird gespielt von Keira Knightley. Und zwar haben sie das Ganze so umgesetzt, dass Arthur ein römischer Feldherr ist und Guinevere ist eine Piktin. Und das ist, also diese ganze Geschichte, diese Arthur-Legende, die funktioniert tatsächlich irgendwie in diesem Film. Da geht es jetzt weniger um das Schwert im Stein und so weiter. Aber die funktioniert auch übergestülpt auf diese Auseinandersetzung Römer gegen, wie jetzt in dem Fall, Pikten und den Hadrianswall und die Zurückdrängung und so weiter. Das einfach nur als kurzer Exkurs am Rande. Hat jetzt zwar sehr wenig mit Tolkien zu tun, passt aber jetzt gerade zu diesem Brief, diesem Thema und diesem einen kleinen Absatz.
Dann lass uns mal zum letzten Absatz kommen.
Ja, da hast du mir einen Aha-Moment beschert. Möchtest du kurz erklären, worum es geht? Ich habe das nämlich ganz anders gelesen.
Es geht um Mikes Rückhand beim Squash-Spielen.
Und ich dachte halt, etwas in der Rückhand haben. Backhand. Also so etwas vorenthalten. Nicht preisgeben, weil er ja irgendwie darüber nachdenkt, seinen ganzen Schulschwerpunkt. Aber es geht tatsächlich wirklich um Sport, oder?
Ja, Squash ist eine Sportart.
Ja, das wusste ich.
Aber lies mal bis zu den drei Punkten vor.
Also es ist ja auch so mitten im Absatz. Also es geht gerade noch um die Bücher, die er ihm leihen könnte, falls er interessiert ist. Und dann gleich der nächste Satz, kein Absatz, kein gar nichts. Zitat, Squash, Backhand. Sounds as if you were not putting thumb along the stem of the racket when making a backhand stroke. Try it. Gives a lot of strength to a weak hand. Zitat Ende.
Aus Deutsche, ins Deutsche übersetzt, würden wir es mit Squash Rückhand. Es klingt, als legst du beim Rückhandschlag den Daumen nicht am Schlägerstiel an. Probier es aus. Es verleiht einer schwachen Hand viel Kraft. Also hier steht ja schon Squash. Wie kommt man da nicht auf Sport?
Weil Squash im Englischen, also das Verb to squash, heißt halt etwas zerquetschen oder zerdrücken oder so squash it. Weil er halt so, ich dachte, okay, er kommt halt jetzt irgendwie von, ne, if you are interested an den Büchern, dann kann ich sie dir ausleihen. Squash, zerdrücken, backhand. Das ist ja kein Satz.
Und wie baust du deinen Schlägerstil ein?
Naja, ganz ehrlich gesagt, ich habe mir das halt jetzt nicht gleich alles irgendwie ins Deutsche übersetzt und dachte halt, Racket bedeutet halt was ganz anderes. When making a backhand stroke. Ja, klar, jetzt, ich krieg's auch nicht mehr raus aus meinem Hirn. Kennst du das, wenn du mal was gehört hast und du kriegst es nicht mehr anders gehört, so wie Agathe Bauer oder so? Und so habe ich das hier gerade. Ich weiß nicht mehr, wie ich es vorher gehört oder gelesen habe.
Ja, also Squash hat halt auch wirklich mit dem Zerdrücken zu tun, weil es ist ein luftgefüllter Gummiball, den man mit voller Wucht gegen die Wand, das ist im Prinzip Tennis auf beiden Seiten, also du schießt auf einer Seite stehen beiden Parteien. Ich kenne die Regeln auch nur sehr rudimentär. Man schlägt den Ball mit dem Squash-Schläger gegen die Wand und dann muss aus dem gegnerischen Team jemand den Ball aufnehmen und auch wieder gegen die Wand schlagen. Mhm. Es geht halt darum, die Bälle möglichst so hart oder so fies zu schlagen, dass die Gegenspieler nicht dazukommen.
Okay.
Und damit, also du smashst, also du zerdrückst den Ball im Prinzip, weil du mit so viel Wucht manchmal schlägst, an die Wand. Also daher passt das. Aber das ist halt einfach eine Sportart.
Naja, ich kenne Squash. Ich habe das auch mal ganz, ganz kurz ausprobiert, habe dann festgestellt, Brille und schnelle Bälle ist keine gute Idee. Aber trotzdem, ich war da halt, weißt du, wenn ich einen Brief von Tolkien lese an seinen Sohn, es geht die ganze Zeit um seine schulische Ausbildung, dann geht's halt irgendwie, ich sag mal, grob die Aufgabe des Hadrians Weißen, die Zurückdrängung der Römer aus Britannien.
Weil die eine schlechte, schwache Rückhand hatten.
Hätten
die Römer seinerzeit
genau
einfach den Daumen auf den Stiel gelegt, hätte es der Rückhand.
Ja, das leuchtet mir ein, weißt du, aber bei Sport, sorry, da bin ich raus. Ja, ich dachte, ich habe das wirklich als Metaphern gelesen irgendwie, weißt du, jetzt auch nicht mehr für was. Aber ja, dann sagst du, ja, es geht um Squash, die Sportart, Squash, Rückhand, Schlägerstil. Ich meine, klar, jetzt verstehe ich das ja alles, aber hä?
Ja.
Ja, okay.
Ja, trotzdem, also wir gehen von das Griechische. Machen wir gleich ein paar Jahrhunderte später zu den Anglosachsen. Und dann sind wir direkt beim neumodischen, in Anführungszeichen zu der Zeit neumodischen Squash-Spielen.
Mhm. Und dann kommt jetzt noch die Vermissung der Eltern von dem Sohn. Um jetzt noch den Brief abzuschließen.
Ja. Sind wir mit dem Sport durch?
Ich hoffe.
Gott.
Oder hast du da noch Hintergründe und...
Nein, also ich rate jedem, der Probleme mit einer schwachen Rückhand hat, legt den Daumen an den Schlägerstiel an. Das stärkt eine schwache Rückhand und gibt ihr viel Kraft.
Mhm. 1A-Profi-Sporttipp von Tolkien. Gut.
Ja, kommen wir zur...
Ja, nee, also da sind ja dann noch zwei Sätze, aber ich glaube, das...
Das wollte ich... Ich suchte gerade noch nach einer Begrifflichkeit.
Okay.
Mir fällt da nichts ein, was nicht komplett abwertend ist. Also ich merke, je älter ich werde, umso mehr Schwierigkeiten habe ich damit.
Okay, um was geht's? Bete für mich.
Also wir machen jetzt in diesem Sinne auch einfach nur eben kurz Zusammenfassung auf Deutsch. Gott segne dich, möchte dich wiedersehen, vermisst dich täglich, Dann noch was Vernünftiges. Ich hoffe, dass dir deine neue Wohnung gefällt, wenn du sie siehst. Bete für mich. Das sind so Sachen, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Mhm. Ich respektiere es, dass Tolkien das geschrieben hat. Das darf auch bitte jeder so schreiben, wie er möchte. Ich habe mit diesem Konstrukt ein massives Problem.
Mhm.
Und auch hier wieder, ich kann mich nicht in Tolkien reinversetzen. Ich kenne die Zeit nicht. Ich habe keine eigenen Kinder. Ich will das jetzt auch in keiner Art und Weise bewerten.
Mhm.
Aber so, wo ich hoffe, dass du vielleicht einfach eine historische Erklärung für mich hast, ist halt wirklich dieses Bete für mich.
Bete für mich kann in dem Zusammenhang zum Beispiel auch bedeuten, ich hoffe, du vergisst mich nicht. Denk mal an mich. So. Also bete für mich im Sinne von, behalte mich in deinen Gedanken. So kann man das interpretieren. Wir werden niemals wissen, wie Tolkien das vor allem seinem Sohn gegenüber tatsächlich gemeint hat. Vielleicht hat Tolkien auch gerade irgendwelche Schwierigkeiten, keine Ahnung, mit der Hüfte, mit dem Knie oder...
Das wüsste ich.
Irgendetwas, dass man sagen kann, okay, bete für mich, dass es bald besser wird.
Ja.
Ne, das kann ja sein, dass er halt jetzt statt da jetzt
was
noch
steht im Englischen? Pray for me. Don't pray for me, Argentina.
Ja, da steht einfach pray for me. Und ich habe das halt auch von englischsprachigen Freunden, die allerdings nicht in England leben, aber die mir auch sowas schreiben wie bete für, also pray for me. Ne? Wenn zum Beispiel sowas wie wünsch mir Glück. So ist das dann meistens gemeint. So, ne, ich, keine Ahnung, gehe morgen zum Konsulat und kümmere mich um meinen Visumsantrag.
Wünsch mir Glück.
Pray for me, genau. Drück mir die Daumen. Das kann halt hier auch so gemeint sein, okay. Nur dass er halt nicht schreibt, worum es geht. Es könnte mit der Wohnung zusammenhängen. Ich hoffe, dass dir deine neue Wohnung gefällt. Scheinbar geht es da irgendwie um eine neue Bleibe. Vielleicht an der Schule, vielleicht woanders, keine Ahnung. War vielleicht ein Haufen Stress, hat Geld gekostet. Bete für mich, dass wir das bald alle überstanden haben. Es liest sich allerdings so, ne, ich hoffe, dass sie dir gefällt, wenn du sie siehst, dass es ja schon abgeschlossen ist, schon fertig, das Projekt, was auch immer.
Also ich gehe davon aus, als ich das gelesen hatte, also ich hoffe, dass dir deine neue Wohnung gefällt, wenn du sie siehst.
Mhm.
Gehe ich davon aus, dass er aufgrund seines Alters an der Schule vielleicht einfach umziehen muss, ein eigenes Zimmer kriegt, wenn er jetzt demnächst 17 ist.
Ja, das kann gut sein. Also wie auch immer, das wissen wir tatsächlich auch nicht. Das könnte man vielleicht noch irgendwie über die Schule oder so rauskriegen. Aber was halt bete für mich in dem Zusammenhang, es hat halt wirklich verschiedene oder kann verschiedene Ebenen haben. Vielleicht ist es halt auch, also was ich halt zum Beispiel kenne von meiner, ich sag mal, katholischen Ziehoma, die hat halt auch immer in ihr Abendgebet halt Leute eingeschlossen, die sie halt gern hat. Also die hat halt dann gebetet, ne, sich bedankt für den Tag oder für dies oder für das, was passiert ist und dass wir alle gesund sind. Und dann hat sie halt auch gebetet für ihre beste Freundin, dass die halt weiterhin gesund bleibt und gebetet für ihre Tochter, die im Ausland lebt, dass es sehr gut geht. Kann halt auch so gemeint sein, ne? Dass das halt bei Tolkiens üblich war, dass man halt abends betet für alle, die man lieb hat. Dann bete doch für mich, weil ich hab dich ja auch lieb. Kann auch sein.
Ja, ich werde halt trotzdem nicht warm.
Musst du
aber
ja zum Glück
nicht. Es gibt ja eh so viele länderspezifische Eigenheiten. I hope this email finds you well.
How the email found me.
Ja, also diese amerikanische Floskel. Na, wie geht's dir? Und sag bloß nicht, dass es dir schlecht geht, weil darauf ist der Gegenüber eh nicht. So diese Floskeln, die vielleicht sind wir da auch einfach oder bin ich vielleicht auch einfach zu deutsch.
Mhm.
Weil ich sage so, ich schreibe auch nicht, ich hoffe, es geht Ihnen gut, sondern ich schreibe eine E-Mail und möchte halt einfach...
Du kommst ja gleich zum Punkt.
Ja, ja. Fakten übermitteln. Und ich schreibe gerne natürlich noch ne, im besten Grüßen oder viele Grüße oder je nachdem Vorstandskollegen oder so, natürlich auch liebe Grüße, also Leute, die man kennt. Da bin ich halt einfach nicht irgendwie der Mensch von, ich hoffe, es geht Ihnen gut, ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie wohl. Aber kurzer Exkurs, als wir unser, weiß ich, ob das Flug oder Visum für die USA hatten.
Mhm.
Wir mussten auch irgendwo in den USA anrufen.
Ja.
Ich glaube, es war irgendwie ein Zahlendreher beim Geburtstag bei mir irgendwie passiert. Mhm. Und der Typ war relativ, als wir angerufen hatten, relativ sickig. Und dann stelltest du halt diese diese Frage.
How are you?
How are you? I'm fine, how are you? Und man merkte, wie sich sofort seine Laune, seine Ansprechende, der war ganz freundlich, der hat vielleicht auch mehr gemacht, als er hätte tun müssen.
Ja. Er ist irgendwie aufgetaut dadurch, ne?
Ja. Und das finde ich halt faszinierend. Aber das sind halt so Eigenheiten.
Ja, und ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ein bisschen krasser in Ghana, wo es halt auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du nicht nur am Anfang des Gesprächs, sondern auch während des Gesprächs nachfragst, wie es dem anderen geht. Menschen in Ghana sind sehr, sehr, sehr fürsorglich. Und die fragen dich halt wirklich mit einem Satz, mit einem Gespräch, so wie wir jetzt, wie geht's dir? Oder geht's dir gut? Oder fehlt dir was? Brauchst du was? Hast du alles? Möchtest du was zu trinken? Da musst du dich ja auch erst dran gewöhnen. Das ist halt auch so eine kulturelle Eigenheit. Und da ist das halt zum Beispiel auch mit der Freundin, die halt dann sagt, ne, pray for me, wenn sie zur Botschaft muss oder so. Ich glaube halt einmal, was du sagst, diese kulturellen Eigenheiten, dieser Smalltalk, der sehr, sehr wichtig sein kann, dieses Nachfragen, wie es dir geht, aber eigentlich hoffst du natürlich, dass es dir gut geht, gekoppelt mit Religion und Religionsausübung. Das ist, glaube ich, ein Feld, wo wir beide, so wie wir aufgewachsen sind oder so wie wir uns hier in Deutschland halt auch bewegen und verhalten, die Erfahrung, die wir machen.
Sag das nicht so laut, der Söder kommt vorbei und zwangstauft uns.
Hängt uns hier noch Kreuz in die Wohnung. Nein, Spaß beiseite, aber ich finde halt, das sind einfach zwei Kaliber. Plus die Zeit, in der Tolkien gelebt hat, wie du schon gesagt hast. Ne? Wir werden uns niemals in diese Zeit hineinversetzen können und wir haben halt auch keine Kinder. Also das sind so viele Ebenen, die dieser Satz hat, den der Vater zu seinem Sohn
sagt. Wir haben auch nicht im Ersten Weltkrieg gedient und so weiter und so fort. Also.
Nee, und wir haben auch kein Kind im Internat, das halt nicht zu Hause lebt. Das ist ja auch schwierig. Ich meine, er schreibt, er vermisst ihn, freut sich, ihn wiederzusehen. Das ist ja sicher auch nicht leicht für eine Familie. So nach und nach gehen die Kinder aus dem Haus und das halt viel früher, als wir es heute gewöhnt sind. Man ja froh sein darf, wenn die Kinder mal irgendwie nach dem Studium mal endlich ausziehen oder so. Wenn sich aber die Mieten anguckt. Naja, was ich am Ende dieses Briefes mal wieder sehr witzig, komisch, eigensinnig, unverständlich finde. Das ist aber auch so eine, ich weiß nicht, ob das eine Tolkien'sche Eigenheit ist, aber er unterschreibt ja mit your own father, dein eigener Vater.
Nicht dein fremder Vater.
Und da haben wir uns, ich weiß nicht, in welchem Brief das war, aber sicher auch eins an einen der Söhne, ist doch auch in einem der Briefe das schon gewesen, wo du das angemerkt hast, dass du das komisch findest. Ja. Und wir uns dann einfach darauf geeinigt haben, naja gut, das war halt einfach so.
Ja, wie man ja jetzt an diesem Brief sieht.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt? Damit haben wir diesen Brief vollumfänglich besprochen.
Ich hoffe.
Kommen wir dazu zu der Rubrik, was ist neu in diesem Brief?
Mhm. Alles.
Und gehen dann sofort weiter.
Das war leicht.
Zur Kapitelmarke die historische Einordnung. Nein, die Person im Brief, glaube ich, oder? Genau, Personen im Brief kommen als erstes.
Okay. Da du das dieses Mal recherchiert hast, möchtest du die vortragen?
Ich habe sie gerade nicht offen.
Okay.
Deshalb darfst du das gerne machen. Es ist auch dein Part.
Ja gut, es geht auch relativ flott dieses Mal. Also die erste Person, die erwähnt wird, ist Michael Tolkien. Gemeint damit ist, große Überraschung, Michael Hillary Royal Tolkien, geboren 1920 und gestorben 1984, war Tolkiens zweites Kind. Und weißt du, Fun Fact, später, also wir haben ihn ja schon mal erwähnt, deswegen muss ich jetzt nicht beschreiben, wer Michael war, aber in seinem späteren Leben wird Michael Historiker und später Geschichtslehrer. Das finde ich im Hinblick auf diesen Brief besonders schön. Ja. Und zwar in verschiedenen katholischen Schulen, das einfach nur zur Vollständigkeit. Dann wird ja ein Welsh und ein Bostock erwähnt, mit denen Tolkien irgendwie sprechen möchte, bevor er entscheidet, was da jetzt mit Michaels Schulbildung weiter wird. Wir konnten so viel rausfinden, beziehungsweise du, dass Mr. Welch und Mr. Bostock an der Oratory School arbeiten. Große Überraschung. Wahrscheinlich Lehrer von Michael Tolkien und oder Verwaltungsmitarbeiter oder so, die da halt irgendwas zu entscheiden haben, wenn du so irgendwie...
Das habe ich aber nicht rausgefunden, das steht in den Briefen auf der letzten Seite.
Ja, im Index, okay. Also große Empfehlung für alle, wenn ihr mal wissen wollt, wer wer ist, einfach mal in den Index schauen, da steht meistens noch ein bisschen mehr drin. Lustig, weil hierzu gab es zum Beispiel keine Fußnote. Das hätte Carpenter ja dann auch in die Fußnote tun können.
Das hätte dann aber, da ja fast alle Namen aufgelistet sind.
Ja, okay.
Und da ja auch aufgelistet ist, eher so, wann kommt denn Person XY und Z, auf welchen Seiten kommt die vor?
Ja.
Willst du ja nicht jedes Mal, also einfach mal so zeichenzahlenmäßig, guck dir an, wie viele Personen da drin sind.
Ja.
Jedes Mal
ja, okay.
Irgendwie 5 Zeichen.
Ja, hätten wir schon 100 Seiten mehr nur für die Person. Ja, okay. Also zu Mr. Welch war nicht mehr rauszufinden. Wir wissen natürlich dann auch entsprechend keine Sterbe- und Geburtsdaten. Zu Mr. Bostock hat der gute Thomas ein bisschen recherchiert, der uns mit den Briefen unterstützt, ja auch ne, die Kurzzusammenfassung und sowas rauszieht Daten.
Die Adapedia-Seiten füllt.
Genau, die Adapedia-Seiten füllt. Und es gibt auch eine Adapedia-Seite jetzt mit Personen, die in Briefen Tolkiens erwähnt werden. Und auf dieser Seite ist zu lesen zu Mr. Bostock, Zitat, in den Nachschlagewerken ist zu den Personen nichts zu finden. Eine Internetrecherche hat einen kurzen Artikel im Catholic Herald vom 6. Mai 1938 ergeben. Unter der Überschrift Oratory Schoolmasters Play wird berichtet, ein neues Theaterstück, They Also Serve, wird am Samstag in der Oratory School in Caversham aufgeführt, bevor es am 11. Mai im Portfolio Theater in London Premiere feiert. Der Autor, Stephen Bostock, gehört zum Lehrkörper für klassische Literatur an der Oratory School. Es ist zu vermuten, dass dies die gleiche Person ist, die Tolkien in seinem Brief erwähnt. Zitat Ende. Das heißt, Lehrkörper, also Lehrer für klassische Literatur, Classics, Griechisch, aha, da sind wir wieder an der Oratory School, klar, sonst müsste er nicht mit ihm sprechen. Und eventuell heißt Mr. Bostock also Stephen mit Vornamen. Wann er geboren und gestorben ist, wissen wir trotzdem nicht, aber das ist schon mal ein bisschen mehr, als wir zu Mr. Welch rausfinden konnten. Und dann haben wir ja noch Hodgkin, der kein Gericht ist, sondern ein Mensch. Finde ich übrigens eine sehr schöne Vorstellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht spricht man die noch Hodgkin aus, aber ich glaube eher Hodgkin. Und zwar Robert Howard Hodgkin ist geboren 1877 und gestorben 1951, wurde Robin genannt statt Robert und war ein englischer Historiker. Er lehrte von 1900 bis 1937 am Queen's College in Oxford und war von 37 bis 46 dessen Provost oder Propst, also wie Vorsteher sowas. Er war besonders bekannt für sein Werk A History of the Anglo-Saxons aus dem Jahr 1935 und für sein Buch Six Centuries of an Oxford College aus dem Jahr 1949. Das war's zu den erwähnten Personen aus diesem Brief.
Sehr gut, vielen lieben Dank. Kommen wir zur historischen Einordnung. Da habe ich nicht, was irgendwie nur 5 Tage zwischen den Briefen gab es, irgendetwas in der Weltgeschichte.
Ja, es sind 7 Tage. Auf das Deutsche Reich ist Verlass. Da passiert nämlich ständig was in dieser Zeit. Die sind nämlich sehr umtriebig. Und am 10. Februar tritt ein Gesetz in Kraft. Und zwar zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach nix.
Ja.
Oder so, okay, gut, da wird halt irgendwas neu geregelt. Es wird aber dahingehend neu geregelt, dass die Reichsbank und die Reichsbahn werden unmittelbar, also direkt, der NS-Regierung unterstellt. Das heißt, die Regierung, die kann direkt sagen, was die Reichsbank macht mit dem Geld. Und die Reichsbahn, Transport und so, nur Güterverkehr, natürlich jetzt auch nicht ganz so unwichtig. Und das Ganze wird auch damit erklärt oder gerechtfertigt, dass man die Beseitigung des ausländischen Einflusses damit weiter voranbringen möchte. Weil ja ne, nach dem Ersten Weltkrieg da ja auch Reparaturzahlungen zu leisten sind und das Deutsche Reich sich halt nicht komplett selbst verwalten kann, wird jetzt durch dieses Gesetz die Reichsbank und die Reichsbahn direkt der Regierung unterstellt. Und das ebnet dann halt auch später den Weg für ganz viele andere Dinge, die halt noch passieren werden im Lauf der Geschichte. Also
gerade mit der Bahn.
Ja. Ein mini kleiner Auszug, ein mini kleiner Fakt mit großer Wirkung. 10. Februar 1937. Das zumindest habe ich rausgefunden.
Dann habe ich noch was Schönes.
Sehr schön, bitte.
Und zwar am 8. Februar schreibt Tolkien an R.W. Chambers. Er sendet Informationen über A.L. Rose, die Chambers angefordert hatte, und informiert ihn über die bevorstehende Veröffentlichung von Der Hobbit. Also noch ein Brief, der nicht in diesem Buch enthalten ist.
Ja, und wo es auch um die Veröffentlichung vom Hobbit geht.
Richtig.
Sehr cool.
Aber das nur im Prinzip so am Rande. Das ist das, was wir haben können. Dann, liebe Annika.
Lieber Tobias.
Was sagst du denn zu diesem Brief 11a?
Das, was mir am meisten auffällt, ist, dass ich mal wieder am Anfang dieser Episode dachte, ach, das wird eine kurze Folge, so viel steht in dem Brief ja gar nicht drin, also schon, aber ja, mei, griechisch und so, das ist ja schnell abgekaspert. Und jetzt waren wir doch ziemlich lang wieder beschäftigt damit. Ich finde es sehr cool, dass er nachträglich integriert wurde. Ja, allein schon halt, um zu sehen, also ich finde halt, ne, wie Tolkien so mit seinen Kindern spricht, wie die so, was die so ein Verhältnis zueinander haben. Und fand es jetzt auch sehr spannend, dass du das halt ganz anders liest als ich. So Tolkiens Verhältnis oder Tolkiens, ja, wie er das so, ja, wie sagt man, dass er halt, also du empfandest es ja als irgendwie bevormundend und ich halt eher als freie Entscheidung. Und das finde ich halt super spannend an diesem Brief, dass wir da halt so einen Diskurs hatten oder haben werden noch,
ja.
Wie das gelesen werden kann. Ja, und ansonsten sind da halt sehr, sehr viele verschiedene Themen drin, finde ich. Wie geht's dir denn mit dem Brief?
Also ich kann super nachvollziehen, warum dieser Brief in der ersten Auflage rausgeflogen ist.
Ja.
Er bietet aber einen schönen Einblick in die Geschichte und in die Arbeitsweisen, Denkweisen von Tolkien, auch gegenüber seinem Sohn. Gibt ja noch ein bisschen Informationen mit, dass es sich halt bei ihm logischerweise auch in der Zeit noch nicht alles um irgendwelche Bücher geht. Also wir werden ja nachher ganz, ganz, ganz viele Briefe haben,
ja,
wo es um die Entstehung des Herrn der Ringe geht, die er mit Christopher Tolkien austauscht. Wir werden mit Sicherheit auch noch diverse Briefe haben, wenn der Hobbit dann kurz vor der Veröffentlichung steht, beziehungsweise veröffentlicht wurde. Also das ist in Summe schon ein schöner Brief, um zu zeigen, dass es, also wie es bei Menschelt, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, ja.
Als ob er irgendwie ein Außerirdischer wäre.
Oh.
Aber es ist halt auch etwas, wo ich sage so, ich weiß jetzt, also sagen wir mal so, ich weiß jetzt, was 410 nach Christi passiert ist.
In England, in Rom, das ist natürlich auch wichtig. In Rom nämlich passiert auch Wichtiges, was damit vielleicht ja auch zusammenhängen könnte. Nämlich Rom wird geplündert. Mal wieder in seiner langen Geschichte.
Von den Angelsachsen?
Passiert das ein paar Mal. Nein, von Westgoten unter Alarich. Auch ganz tolle Episode. Gibt's auch eine ganz tolle Vorlesungsreihe dazu. Oder
und
gab
warum
es
bist du dir sicher, dass es hier um die Angelsachsen geht und nicht um die Westgoten in dem Brief?
Ja, es kann natürlich auch mit der Plünderung Roms durch die Westgoten zusammenhängen und was danach an Literatur passiert ist. Aber dadurch, dass Tolkien ja so ein Fan der Angelsachsen waren und die dann halt so ihre Blütezeit aufgebaut haben.
Aha, das sind alles nur Indizien, Frau Rettinger.
Ja, natürlich. Hallo, ich bin Historiker. Meinst du, ich arbeite hier mit Fakten? Wo soll ich die denn herhaben, 410 nach Christus?
Nein, also ein Brief, ein schönes Innenleben in die Familie Tolkien zeigt.
Ja.
Und doch ein wenig Diskussionsstoff zwischen uns beiden gesorgt hat. Dann, Annika, was erwartet uns im nächsten Brief?
Der nächste Brief mit der Nummer 11b ist auch neu dazugekommen und geht an Charles A. Firth, den wir auch schon mal erwähnt hatten, schon einen Brief gelesen haben an ihn. Der arbeitet nämlich bei Allen & Unwin. Der Brief ist undatiert, aber er wird hier eingeordnet auf Februar oder März 1937. Und wer hätte es gedacht, es geht auch wieder um die Veröffentlichung des Hobbit.
Korrekt. Und wir werden, ich glaube, wir hatten gesagt, wir nehmen den 1. April als Deadline für den Brief, um zu gucken, was ist.
1. März, wenn dann. Weil Februar / März.
Ich weiß, war irgendwie schon gedanklich schon einen Monat weiter. Also nehmen wir irgendwie so den 1. März.
Mhm.
Um so für den historischen Kontext uns die Sachen anzugucken.
Ja.
Und wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, wird die nächste Folge auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Das ist ja jetzt schon die dritte Folge, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Und wir haben ja gerade mal Anfang Februar, Mitte Februar. wir kommen also unserem Ziel, 2 Folgen im Monat zu veröffentlichen, immer näher.
Ganz langsam.
Ich sage vielen lieben Dank für den spannenden Einblick in Tolkiens Leben und Geschichte der Angelsachsen und Römer.
Danke fürs Mitfiebern.
Die letzten Worte gebühren dir.
Ja, also ich bin ja dafür, man könnte schon mal neue Sportarten ausprobieren, so wie Squash, wenn man sich traut. Aber wenn nicht, kann man ja auch darüber schreiben. Das ist bestimmt genauso unterhaltsam. Also schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.